Martin,
mhm.
Ich mache jetzt mal, ich muss mal was anderes machen. Ich muss jetzt mal umschulen.
Auf was umschulen?
Ich werde jetzt der König der Piraten.
Oh. Sowas musst du aber mit ein bisschen mehr Elan schon aussprechen. Das musst du so in den Himmel schreien, dass du das werden willst. Du doch deine Träume erfahren.
Und die Arme dabei hochreißen.
Ja.
Ja, gut, alle von euch, die nicht ganz überhaupt keine Medien konsumiert haben in den vergangenen Wochen.
Dann komisch, dass ihr hier seid, aber...
trotzdem herzlich willkommen. Aber ihr wisst schon, worum es gehen wird. Deswegen stellen wir uns erstmal ganz... Wir machen erstmal das, was auf der Liste als erstes steht, machen wir erstmal schnell.
Arbeiten wir ab.
Wer bist du?
Ich bin der Martin.
Und ich bin Lukas.
Schön.
Ja. Und wir sind das Filmmagazin.
Auch schön.
Und wir sind Piraten.
Wir
sind die Filmmagazin-Piraten.
Die Filmmagazin-Freibeuter.
Die Filmmagazin-Freibeuter. Und wir sprechen heute über One Piece.
Oh, Netflix. Das hat mich überrascht, dass das jetzt kommt.
Ja, ich weiß. Wenn ihr auch über One Piece sprechen wollt mit uns oder schreiben wollt vielmehr, dann schreibt uns doch einfach filmmagazin.audio, mail@filmmagazin.audio oder bei Instagram. Da funktioniert es am besten. Ihr könnt uns aber auch eigene Themenvorschläge schicken, wenn ihr was gesehen habt, was euch aufgeregt hat, was ihr gut fandet oder worüber man einfach viel zu wenig redet, schreibt uns das. Wir machen vielleicht eine Folge dazu. Und heute haben wir den seltenen Fall, was wir normalerweise nicht so häufig machen. Wir sprechen über einen aktuellen Release. Das machen wir mal so alle paar Wochen mal, alle paar Monate mal, wenn es sich anbietet. Und es bietet sich in dem Fall an, weil wieder alle darüber sprechen. Es gibt einen großen Hype oder einen großen, ich will gar nicht Hype vornehmen.
Interesse.
Es gibt Interesse. Es gibt viel Diskussion, genauso wie um Barbie und Oppenheimer. Da ging das Internet auch hoch und runter. Natürlich nicht ganz so sehr. Das waren dann zwei ganz, ganz große Events. Da haben wir auch drüber gesprochen. Normalerweise sprechen wir eher über so Hintergrundzeug, würde ich sagen. Aber heute sprechen wir mal über One Piece, weil es ist eine der erfolgreichsten Serien, ich glaube die erfolgreichste Anime-Serie weltweit, und die hat jetzt eine Realfilm-Adaption auf Netflix von Netflix bekommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, bevor wir da einsteigen?
Ja, ihr könnt uns auch erreichen, das hast du aber schon gesagt.
Ja, das habe ich schon gesagt.
Okay.
Ja, ne, dann lass uns mal lossegeln, ne?
Wie ist denn dein Verhältnis zu One Piece jetzt, unabhängig der Netflix-Serie? Wie stehst du denn dazu?
Ich stehe positiv zu One Piece gegenüber. Ich habe leider meinen Strohhut vergessen. Ich wollte einen Strohhut aufsetzen am Anfang. Für alle Leute, die uns bei YouTube schauen. Stellt euch vor, ich hätte einen Strohhut auf. Ich bin dem sehr positiv gegenüber eingestellt wegen Kindheitserinnerungen. Ich habe One Piece damals, wie die meisten anderen in Deutschland, sicherlich auch bei RTL 2 geschaut, in einer wunderbaren Synchro. Auf die werden wir sicherlich dann auch noch näher eingehen. Und es war für mich eine der Kindheitsserien neben vielen anderen. Sie gehörte ja lange Zeit, als es die Big Three noch gab, zu den Big Three mit Naruto und Bleach zeitweise oder Dragon Ball, je nachdem, welche Big Three man gerade welche Schablone man davor hält. Und es ist diejenige, die übrig bleibt. Also One Piece läuft ja jetzt im Anime seit 24 Jahren, glaube ich, über 1000 Folgen. Der Manga, den gibt es seit 26 Jahren.
Bist du da noch up to date?
Nee, überhaupt nicht. Das wollte ich auch sagen. Ich bin ausgestiegen. Kenner werden es wissen. Ich bin, als die Crew von der Himmelsinsel, also nach Enel und diesem ganzen Himmels-Arc sozusagen wieder aufs echte Meer zurückkommt, seitdem bin ich raus. Ich glaube, irgendwo da ging es bei RTL 2 noch ein bisschen weiter, aber irgendwo da hört dann auch so die deutsche Fernsehausstrahlung auf. Und dann war mein Empfinden, es ging dann lange Zeit gar nicht legal zu gucken, und jetzt gibt es natürlich, wie sich das so entwickelt hat, wieder zahlreiche Simulcast-Angebote, dass man das irgendwie am gleichen Tag wie die Japan-Veröffentlichung noch guckt. Ich habe auch viele Freunde, die dabei geblieben sind tatsächlich, die nie aufgehört haben, One Piece zu schauen und zu lesen, also die wirklich up-to-date sind. Ja, ich nicht, aber für mich hat es durchaus eine Bedeutung, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Aber sag erstmal, was ist denn für dich One Piece?
Ja, Das ist ein bisschen langweilig, was kann ich jetzt fast so wiederholen, weil ich bin tatsächlich, glaube ich, auch an einer fast gleichen Stelle ausgestiegen, weil es einfach dann auch die deutsche Synchro dann dort zu Ende war. Ja. Und weil der Enel, was war der Elektrotyp?
Ja, ne? Genau. Ja. Der Gott in Anführungsstrichen.
Ja,
der Gott,
ja. Deswegen, das war auch dann die, es waren, glaube ich, so 200 Folgen oder so, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder so, zwischen 200 und 300, wo ich dann auch ausgestiegen bin und das dann für mich auch halt auch einfach Kindheit war und ich das sehr viel damals geschaut habe und deswegen das natürlich schon mit sehr großem Interesse verfolgt habe, was hier Netflix daraus macht. Aber ich hatte dann auch danach nie das Interesse gehabt, dann auf jeden Fall die noch weiter zu schauen später, als es dann schon möglich war, dann auch das dann im japanischen Original sich noch weiter anzuschauen. Man ist ja dann mittlerweile auf jeden Fall, glaube ich, bei über 1000 Folgen. Ich habe aber tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren dann den Kinofilm, also einer der damals aktuellen Kinofilme, ich glaube Red gesehen. Ich habe natürlich bewusst, bin einfach mit Freunden mitgegangen, die halt noch up-to-date sind, die mir ein bisschen was erklären konnten. Aber ich wollte es einfach auch mal so ein bisschen wissen, wie ist denn jetzt One Piece? Diese Filme sind ja auch mal ein bisschen schwierig, weil es darf nicht darum gehen, wirklich die Story voranzutreiben, sondern das muss eigentlich nur so ein kurzer Fall sein, der nichts am Status Quo verändert. Und das merkt man den Film auch immer ein bisschen an. Ja, aber ich hatte jetzt auch noch mal doch im Zuge der Serie noch zumindest mal ein bisschen reingeguckt, wie jetzt so One Piece aussieht. Das ist schon sehr anders, also schon sehr Dragon Ball-ig geworden.
Nein, es gab ja auch einen großen Zeitsprung über 2 Jahre ab einem gewissen Punkt irgendwie. Es gab auch ein Redesign tatsächlich von den Charakteren oder mehrere sogar. Also sieht schon anders aus.
Ja, deswegen ist natürlich dann auch was. Ist aber natürlich auch, weil es so ein Shonen-Anime muss sich auch immer steigern. Das heißt, es geht ja hauptsächlich um Kämpfe und irgendwie um selber zu wachsen. Und es gibt immer irgendeine Art von Metrik, wie halt Stärke gemessen wird. Hier wird das vor allen Dingen mit Kopfgeldern, glaube ich, dann geregelt. Wer quasi das höchste Kopfgeld hat, ist der Stärkste.
Es gibt auch.
Und es gibt dieses.
Ich weiß nicht, wie es heißt. Und das ist wohl auch erst nach diesem...
Haki.
Ja, es ist wohl auch irgendwie nach diesem Zeitsprung erst eingeführt worden.
Ich habe auch erst dann durch den Kinofilm auch nochmal gesehen. Ja,
was auch kritisiert wird, tatsächlich.
Ja, wo es dann halt Haki 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie gibt. Und das ist nochmal so eine mentale Stärke. Ja. Und das können quasi auch nicht Teufelsfrucht Esser, also die Leute, die nicht Superfähigkeiten in diesem Universum haben, können quasi dann durch das Haki sich quasi durch psychisches und physisches Training so aufpumpen, dass sie quasi gottesähnliche Kräfte dann doch am Ende bekommen. Aber das können eben auch Teufelsfruchtesser können auch das bekommen. Mhm. Und dadurch hat dann irgendwann Ruffy dann halt auch diese Stufen. Und das ist dann einfach auch nochmal eine Metrik, wie man Stärke messen kann. Und da finde ich dann, war es jetzt auch dann, dass quasi man sich mit Asteroiden beschmeißt und halt sich mit Drachen beschwören kann. Und da ist man mittlerweile jetzt bei One Piece. Da ist jetzt die Serie, weil es natürlich auch dann die ersten Folgen behandelt, dann natürlich noch ein bisschen gediegener.
Genau, all das wird spielt bei Netflix im Moment keine Rolle, weil wir gucken uns wirklich tatsächlich nur die ersten paar Kapitel des Mangas an.
Also ich glaube, es sind tatsächlich, was in der Anime-Serie, glaube ich, 45 Folgen.
War das genau, oder 40? 12 Folgen. 12 Manga-Bände, die man übrigens gerade kostenlos im Netz lesen kann. Link findet ihr in den Shownotes. Wahrscheinlich ist das eine Werbeaktion, ist ja, glaube ich, bei Carlsen Manga, wird es immer noch verlegt. Lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr, 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 sehr schöner Geschichtenstart, finde ich, mit sehr, sehr persönlichen Geschichten auch, die Figuren betreffend. Bevor wir in die Kritik und in die Erwartungshaltung kommen und sind die Erwartungshaltungen erfüllt oder nicht worden, weil ich glaube, nicht nur für uns ist das emotional aufgeladen, sondern vor allem auch für Fans, die das weiterverfolgen. Das hat man auch vorher gemerkt, als die Trailer rauskamen. Aber worum geht's überhaupt? Also für Leute, die mit One Piece gar nichts anfangen können.
Piraten. Es gab vor 20 Jahren, bevor die Handlung der Serie startet, ungefähr 22 Jahre, glaube ich, wenn man ganz genau ist, ist dann der größte Pirat zu damaligen Zeit Gold Roger.
Gold Roger.
Der wurde getötet, weil der wurde von der Marine. Das ist so, dass einer der zentralen Konflikte ist dann zwischen Piraten und der Marine, die Marine steht für Recht und Ordnung, ganz grob gefasst, und die Piraten natürlich für Freiheit, aber natürlich auch für Raub und Gesetzeslosigkeit, Anarchie und so weiter. Aber der damals mächtigste Pirat. Der König der Piraten, Gold Rogers, stirbt, aber kurz bevor er stirbt und quasi von der Marine getötet wird, sagt er noch bei seiner Hinrichtung: Ich habe natürlich mal noch meinen krassesten Schatz, den habe ich noch versteckt. Das One Piece ist das, das irgendwo auf der Grand Line oder am Ende der Grand Line, also sozusagen in dieser Welt, die so ein bisschen Waterworld-mäßig, glaube ich, so habe ich mir das immer vorgestellt, oder zumindest wenn man sich die Karten anschaut, also von sehr viel Meer bedeckt ist, und es gibt vereinzelt Inseln. Ja. Und da irgendwo auf der Grand Line ist so die quasi am Äquator dieser Welt entlang geht, diese Linie. Dort befinden sich verschiedene gefährliche Gewässer und auch Inseln. Mhm. Und dann auf dieser zumindest letzten Insel oder einer der Inseln befindet sich dann das One Piece, aber wo genau, weiß auch niemand.
Oder weiß ja noch nicht mal, was das One Piece ist.
Und man weiß auch nicht mal, was das natürlich ist. Und quasi mit dem, wo er hingerichtet wird. Und kurz nochmal, Gold Roger sagt, hier, ich habe meinen mächtigsten Schatz noch versteckt.
Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt.
Ja. Das sind deine originalen Worte im Deutschen. Mhm. Und
oder
damit,
sucht ihn doch, ist noch dazwischen doch, ja. drin. Ja.
Und damit beginnt dann das große Piratenzeitalter, weil natürlich jetzt jeder diesen Schatz haben möchte, was auch immer er sein wird, dieser Schatz. Ja. Und der Hauptcharakter Ruffy möchte dann in die Fußstapfen von Gold Rogers auch treten und der König der Piraten werden. Das ist sein großes, großes Ziel. Und er lernt dann noch verschiedene andere Charaktere kennen im Verlauf der Serie, die dann Teil seiner Crew werden und alle gemeinsam sind dann auf der Suche nach dem One Piece, mehr oder weniger.
Er baut sich seine Crew zusammen.
So, ist
und,
die
und vielleicht kurz, um die handelnden Figuren aus der Netflix-Serie nochmal zu erwähnen, weil das sind nämlich die ersten Crewmitglieder, die die Hauptakteurinnen und Akteure sind einmal Lore. Ich verwende die deutschen Begriffe, weil die kenne ich noch. Ich sage jetzt nicht die im Original, Fans werden mich hassen. Lorena Zorro, der will der größte Schwertkämpfer der Welt werden, wird sein erster Offizier. Nami, die Diebin, kann man, glaube ich, sagen.
Navigatorin. Sie möchte eine Karte der Welt zeichnen.
Lysop, der Lügner. Und Sanji, der Koch eigentlich, der aber ganz gut Leuten in die Fresse treten kann.
Das können alle ganz gut, außer Lysop. Aber das ist, glaube ich, im Verlauf der Serie wird das auch noch etwas besser. Aber es sind halt auch alles gute Kämpfer oder sehr gute Kämpfer.
Und wir verfolgen quasi über 8 Folgen, hat die Serie jeweils ungefähr eine Stunde lang, verfolgen wir diese ersten Geschichten.
Ja. Und quasi jeder der Charaktere, der Crewmitglieder bekommt seine Background-Story und seine persönliche Geschichte serviert in den 8 Folgen. Ja. Und kann man sagen, sozusagen die erste Staffel behandelt sozusagen auch den Start natürlich dieses Abenteuers.
Wir sind eben noch nicht auf der Grand Line, sondern wir sind im East Blue, einem der Ozeane, die es da gibt. Und wir sind quasi auf der Suche nach einer Karte zur Grand Line, kann man sagen. Das ist so ein bisschen die lose Verbindungshandlung. Sie haben auch die Geschichte des Mangas ein kleines bisschen angepasst, um das, sage ich mal, besser konsumierbar zu machen. Aber was im Manga und auch im Anime so ist, ist, dass am Anfang eben diese Figuren aufeinandertreffen und auch die Hintergrundgeschichten jeweils erzählt werden. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das an?
Wie hat es dir gefallen?
Oh nee, das nimmt schon alles vorweg.
Und alles vorweg.
Also ich sag mal, doch, vielleicht kann man einen ganz Grundton bin ich sehr positiv angetan. Mhm. Ich würde nicht sagen überrascht, weil ich habe das kommen sehen, aber ich war sehr positiv angetan. Okay. Und du?
Eher nicht so. Mhm. Also ich finde es eigentlich okay. Mhm. Ich bin da irgendwie relativ emotionslos rangegangen und auch rausgekommen tatsächlich. Ja. Ich habe es mir doch alles angeschaut, also so schlecht scheint es mir dann doch nicht zu gefallen haben, aber ich habe auch viele Kritikpunkte tatsächlich. Mhm. Ich finde es trotzdem, hat eine gute Zeit, aber es ist irgendwie auch so eine Kritik, die ist irgendwie so. Mhm.
Dann lass uns doch mal
aber durchgehen. Ja, ich bin nicht begeistert, das auf jeden Fall nicht. Erstmal, oder auch nicht positiv überrascht und einfach nur, ist nett.
Erstmal war es, glaube ich, die teuerste Serie, die Netflix jemals produziert hat.
Was man manchmal sieht.
Ja. also 18 Millionen US-Dollar pro Folge ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Das heißt, weit über 100 Millionen Dollar hat diese Serie gekostet und wahrscheinlich war das auch notwendig, um da in die Nähe zu kommen, dass es nicht ganz komisch wird. Man muss sagen, es war nicht der erste Versuch von Netflix, einen Anime zu verfilmen. Man hat das versucht mit Death Note, ist auch ein ganz großer Klassiker, ist furchtbar gescheitert, war ganz schlimm, ganz schlimm. Man hat es versucht mit Full Metal Alchemist, auch ein ganz, ganz wichtiger Anime. Mir persönlich, ich fand das ganz nett, aber das war im Grunde genommen auch ganz furchtbar. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo man es versucht
Cowboy Bebop.
Cowboy Bebop, zuletzt auch ganz groß gescheitert. Also es hat noch nie wirklich funktioniert. Ja. Da muss man sagen, das hat One Piece schon gut hinbekommen. War aber wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, war auch teurer als die anderen auf jeden Fall.
Ja.
Wo steigen wir denn ein?
Ja, mach, wo du willst. Einen positiven Kritikpunkt. Du bist ja eher angetan. Was ist denn eine Sache, die dir gefallen hat?
Das Casting hat mir sehr gut gefallen. Die Besetzung haben sie wirklich gut gelöst. Also wir haben mit Iñaki Godoy wirklich einen Monkey D. Ruffy, dem ich das abkaufe. Also der ist nicht hundertprozentig genauso wie im Anime, wie auch. Ne? Wie willst du das so überziehen? Da sind wir dann auch schon bei einem Kritikpunkt, das, was eben eine gezeichnete Serie kann. Der aber so locker und offenherzig da rangeht an dieses Spielen, dass man ihm das abkauft. Also ich fand, das war eine grandiose Besetzung. Genauso wie Zorro mit so einem immer missgelaunten Makenyu zu besetzen. Emily Rudd als Nami ist auch toll. Und die anderen funktionieren auch gut.
Kanntest du irgendeinen der Schauspieler davor?
Makenyu tatsächlich, der hat bei Full Metal Alchemist schon mitgespielt und ich glaube auch noch in so einer anderen, nicht was mit Anime zu tun hat, Serie. Also ja, den kannte ich tatsächlich schon. Gibt's ja auch ganz viele Memes, dass es Leute nur wegen ihm schauen. Hier gibt's gerade komische Geräusche vor dem Fenster, wo wir aufnehmen, oder vor der Wohnung. Deswegen, wenn ihr das
ist Eastblow.
Das
ist Eastblow.
Das ist Meerwasser.
Ist unruhig.
Wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, aber wir hören es schon durch die Kopfhörer irgendwie ganz schön durch. Ja, auf jeden Fall. Die Besetzung hat mir total gut gefallen.
Also finde ich auch eine sehr mutige Entscheidung, auch niemanden zu nehmen, also keinen Star zu nehmen.
Ja, wäre es ja noch teurer geworden.
Tatsächlich noch teurer natürlich, aber das ist trotzdem, glaube ich, eine recht mutige Entscheidung gewesen. Nicht mal ein sehr bekanntes Gesicht, sondern
in der Hauptcrew.
In der Hauptcrew. Ja. Aber ich finde auch alle anderen Nebencharaktere, es ist jetzt niemand dabei, wo man sagt, ach, das ist ja, der.
Na, da muss man sich schon bei einem ging es mir so. Bei Ruffys Opa tatsächlich.
Echt? Woher ist der?
Warte ganz kurz. Ich habe den Namen vergessen. Also es ist keiner, der...
Es ist Vincent Reagan und der hat auch bei 300...
Bei 300 ist er der Dings, ja.
Welcher?
Na, der, ach shit. Lass uns erstmal weiterreden.
Okay, okay.
Er ist nicht super bekannt.
Aber er ist auch nicht super bekannt. Nicht mal ein Star. Also wirklich einen A-Lister zu nehmen. Finde ich schon auch trotzdem eine sehr mutige Entscheidung, weil das natürlich auch immer ein Punkt ist, um das da mal zu sehen. Aber ich habe hier wirklich das Gefühl, dass sie wirklich versucht haben, Schauspieler zu finden, die wirklich der Figur nahe kommen und auch wirklich eine Idee präsentiert haben, wie man diese Figur interpretieren kann, die man kennt. Und nicht einfach danach zu gehen, ja, wir nehmen mal wenigstens einen bekannten Schauspieler, auch wenn er nicht vielleicht hundertprozentig passt oder nicht hundertprozentig das darstellen kann, was wir wollen, sondern wirklich nach den Leuten zu suchen, die perfekt passen. Und das ist wirklich, das merkt man auch. Ich finde auch, das merkt man gerade, wenn dann in der Crew ist natürlich die Gemeinheiten da ausgetauscht werden oder halt dieses Necken und diese Gespräche, Dialoge untereinander, da muss natürlich so einer der Hauptkerne von One Piece, weil die Crew natürlich harmonieren muss und dadurch, dass sie, wo ich das Gefühl habe, man hat ja wirklich lange nach passenden Leuten gesucht, die sich auch irgendwie untereinander verstehen können oder das zumindest spielen können, dass sie sich verstehen oder eben nicht verstehen, funktioniert das wirklich sehr gut, dass man wirklich das Gefühl hat, hier sind Charaktere, die alle ihre eigenen Laster mit sich tragen, die alle ihre eigene Geschichte haben, ihre eigene Perspektive, dass die aufeinander krachen und dass man da dann sehr viel Spaß hat, wenn die miteinander interagieren.
Das Casting ist wirklich sehr gelungen. Kann man, glaube ich, sagen. Hat bestimmt auch Arbeit gemacht. Er spielt den Hauptmann bei 300. Den mit den langen Haaren.
Ah.
Ja, es ist kein A-Lister. Stimmt schon. Aber er hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Serie dazu führt, dass er und auch ein paar andere häufiger gecastet werden in Zukunft.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Gut. Also, Casting ist gut. Was haben wir noch so?
Wenn du bei der gesagt hast, ne, ist eine der teuersten, wenn nicht so die teuerste Anime-Serie, findest du, das kriegt man mit? Sieht man das?
Also, ich weiß, worauf du hinaus willst. und du hast vollkommen recht. Es gibt manche Sachen, die sehen cheesy aus. Gerade Ruffy hat ja eine Teufelsfrucht gegessen, Gum-Gum-Frucht, und ist sozusagen, sein Körper ist aus Gummi.
Das ist Mr. Fantastic.
Die es nicht kennen.
Viele Leute, die jetzt eher
Marvel kennen. Und Haut, die gummiartig langgezogen wird, ist schwer zu animieren. Wie auch One Piece wieder beweist. Man sieht, dass es Effekte sind. Und ich bin eigentlich immer der erste Kritiker. Mhm. Da hat One Piece nochmal eine Sonderrolle, finde ich, denn sie gehen damit für meine Begriffe auch offen um, indem nämlich das Set-Design auch dazu passt. Also es ist wirklich alles sehr over the top, ne? Die Kostüme, alle Props, alles drumherum. Man merkt, es ist schon alles in der echten Welt, aber es soll nicht die echte Welt darstellen. Es ist alles drüber. Das geht ja auch bei den Figuren, die Ichiro Oda gezeichnet hat, gar nicht anders. Ne? Der Marine-Dude, das Metallkinn hat und so ein Zeug.
Der sieht schon ein bisschen aus Plastik, muss man sagen.
Ja, genau, aber das geht halt nicht anders. Ne? Auch die Schwerter an manchen Stellen sehen aus. Es ist eigentlich ein bisschen Cosplay.
Ja, das Cosplay-Gefühl wird, glaube ich, die Serie auch nie los, wenn es zumindest nicht radikal irgendwie den Stil verändert.
Nee,
aber es vielleicht an sich.
Und ich habe den Eindruck, das ist gewollt, und ich finde es auch in dem Zusammenhang fand ich es auch wirklich okay. Und ich weiß, es gibt Leute, die sich darüber aufregen, aber das hat mich zum Beispiel auch bei Full Metal Alchemist, da ist es noch krasser so, weil die Serie viel mehr Greenscreen hat, also viel, viel weniger gebaut ist. Das kann man auch bei One Piece, finde ich, das kann man das durchaus positiv bewerten, dass viel on set passiert ist und auch viel, viel, viel offenkundig irgendwie Schiffe gebaut worden sind und so weiter. Ich finde, das funktioniert. Das hat für mich funktioniert nach einer kleinen Eingewöhnung so. Okay. Und da, wo Effekte, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt Gummimenschen darstellen, sondern wo Effekte Schiffe sind und Meer ist und so weiter, sehen sie ziemlich gut aus.
Ja, obwohl ich da, also ich glaube, die haben hier dann mit nicht einem Greenscreen gearbeitet, sondern einem Volume, also einem großen Fernseher, was jetzt auch ja bei verschiedenen anderen Serien auch schon eingesetzt wurde. Und das, finde ich, sieht man auch manchmal ganz schön stark. Nee,
ich meine jetzt die reinen Effektshots, ne? Schiffe, die fahren und so weiter,
ach so,
das
ja,
sieht
die,
schon toll aus.
Ja, okay, wenn man ganz draußen ist, aber sobald dann halt ein Charakter quasi sich auf dem Schiff befindet und im Hintergrund ist dann das Meer, dann sieht man schon irgendwie, dass es nicht ganz passt. Und ich finde auch gerade bei der Sanji-Hintergrundgeschichte, wo sich Sanji und ein weiterer Charakter auf einem einsamen Felsen befinden.
Das sieht nicht so gut aus. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Vielleicht ist das auch die einzige Stelle, die sie nicht mit im Volume gedreht haben, sondern mit Greenscreen, weil da hatte ich tatsächlich das erste Mal oder das einzige Mal den Eindruck bei den Totalen, dass da ein Greenscreen dahinter hängt. Aber also wie gesagt, das ist was ich bereit war zu akzeptieren. Mhm.
Ja, also das ist auch vollkommen okay, weil ich finde es auf jeden Fall auch eine mutige Entscheidung zu sagen, halt wir versuchen doch eine eigene Version der One Piece Welt zu machen, die schon recht nahe kommt, und das heißt einfach, es zu übertreiben, cartoonartig, animeartig, es darzustellen. Das ist, es wirkt immer ein bisschen cheesy, weil man daran nicht so gewöhnt ist. Dann gerade auch bei diesem Rattencharakter, also der so eine Rattenschnurrhaare hat, Captain und dann Ratte. Auch Captain Ratte, und der dann auch solche Ohren hat, also quasi so einen Helm. Und es gibt ja auch den Garb, also der Marine-Antagonist mehr oder weniger, der ab und zu so eine Hundemütze.
Der Opa von Ruffy, ja.
Opa von Ruffy, keiner Spoiler. Ich habe das tatsächlich nicht mehr, ich habe das total komplett vergessen.
Hast du es
komplett vergessen gehabt?
Echt? Okay, krass.
Komplett nochmal eine neue Entdeckung. Okay. Da weiß ich total, was zentral ist. Aber ist auch, glaube ich, okay, weil das jeder Fan weiß das auf jeden Fall. Der hat dann halt so eine Hundemütze auf, was auch einfach bei realen Charakteren immer komisch aussieht. Ich finde aber, die haben es noch nicht ganz getroffen, irgendwie diese wirkliche Übertriebenheit, die irgendwie nach Stil, die richtig Stil hat, so wie zum Beispiel Barbie, wenn ich das vergleiche. Aber das ist natürlich auch eine super künstliche Welt und eine super unechte, die zu jeder Zeit schreit, ich bin nicht echt. Und dieser hatte ich aber mehr das Gefühl, dass es trotzdem ein echter, belebter Raum.
Ja, aber Barbie macht es sich in dem Fall natürlich einfacher, weil Barbie, diese Welt, also diese Barbie-Welt sozusagen, die dargestellt wird, ist ja auch wieder, die ist ja nicht die echte Welt, ne? Die ist.
Aber ist ja auch die
One Piece. Wir gehen ja dann in die echte Welt, und da ist ja auch alles echt.
Genau.
Und One Piece baut ja keine Parallelwelt auf, sondern es soll ja eine Welt sein.
Aber ich hätte es vielleicht sogar noch weiter übertrieben, damit es noch mehr einen eigenen Charakter hat und noch weniger nach echter Welt irgendwie aussieht, weil so wirkt es für mich noch ein bisschen nach einem Kompromiss. Das ist schon nicht ganz. Und halt, wenn ich mir halt, das ist, dafür kann One Piece nichts, aber halt, für mich ist halt Fluch der Karibik, die ersten drei, immer noch so die Benchmark, was auch Optik angeht, was Blockbuster und gerade Piraten-Setting, Karibik-Setting ist.
War ja auch nicht gerade billig.
Und ich war auch nicht gerade billig. Deswegen ist es auch ein unfairer Vergleich.
Ja.
Aber sind natürlich jetzt auch schon 15 Jahre alt oder so, und die sehen, jeder Shot von Fluch der Karibik 1, 2 oder 3 sieht besser aus als jeder Shot bei One Piece, wenn ich es mal ganz populistisch ausdrücken möchte. Ich finde trotzdem schön, dass sie viele Sets gebaut haben. Ich finde aber, sie hätten dann ab und zu mal die Sets auch atmen lassen können. Ich finde gerade mal so ein Kameraschwenken, Kamerafahrt, mal 2 Minuten nicht die Charaktere zeigen, sondern nur die Bevölkerung. Wie lebt die denn? Hier zum Beispiel, wenn ihr zuschaut, die aus der ersten Folge müsste das sein, wo man dann, wo Captain Morgan halt vorkommt, diese Art Wüsteninsel so ein bisschen. Zumindest die Häuser sehen so ein bisschen wüstenartig aus. Was machen die anderen Charaktere dort eigentlich? Wie leben die dort? Ich kriege dafür nie ein Gefühl, wie diese Menschen dort leben. Das ist auch bei den anderen Inseln dann, wo man dann auf der oder auf der Herkunftsinsel von Nami ist. Das sind dann irgendwie so 3, 4 Hütten. Sie beschreibt das auch so, dass das kein Dorf wirklich war, sondern wirklich nur so ein paar Hütten, wo Leute gelebt haben. Aber ich weiß, wie haben diese Leute wirklich dort gelebt? Wie sahen deren Alltag aus? Ich weiß nur, es gab Orangenbäume und es gab diese 5 Hütten.
Und das ist, du beschreibst was mein großer Kritikpunkt an One Piece ist, so gut ich es auch fand. Die Serie schafft es nicht, an den Detailgrad natürlich der Vorlage ranzukommen. Das mag was mit Medienbruch zu tun haben, dass wir eben jetzt, dass wir auch am Ende uns trotzdem weniger Zeit nehmen, auch wenn wir natürlich nur einen ganz kleinen Anfangsteil der Geschichte erzählt bekommen, aber
trotzdem eine Stunde und 8 Folgen, also 8 Stunden.
Ich habe dann mal versucht zu rekapitulieren, wie lang dauern eigentlich erstmal alleine die Kämpfe, wie lang dauern die dauert das Drumherum, die Nebengeschichten im Anime, und das sind schon, wie du sagst, irgendwas über 40 Folgen oder so. Man hat deutlich mehr Zeit, man hat deutlich mehr, man kriegt deutlich mehr Eindrücke in beiden Vorlagen sozusagen. Und man ist, glaube ich, den Kompromiss hier eingegangen, weil bis wohin willst du sonst erzählen? Willst du die erste Staffel nur bis vor Lysop erzählen beispielsweise, ohne dass Lysop und Sanji dabei sind? Du musst, also in dem Fall, glaube ich, hat man sich für den Kompromiss entschieden und rennt deswegen ein bisschen durch. Hätte man vielleicht 12 Folgen gehabt für Startpunkt, wo wir anfangen, bis zu dem Endpunkt, wo wir enden, wäre das vielleicht gar nicht so, so eine Kritik gewesen, weil dann hätte man sich die Zeit nehmen können. Und das ist wirklich auch mein Punkt. Wenn ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich dieser Serie gegenüberstände, wenn ich all dieses Hintergrundwissen, das ich aus dem Anime damals noch hatte und das dann auch immer wieder so flashbackartig zurückgekommen ist, wenn ich das nicht hätte, wie das dann gewesen wäre, ne? Und diese ganzen Gefühle, die quasi durch den Anime schon angelegt waren in mir.
Ja. Deswegen wäre es mal interessant, natürlich, wie sich jemand anschaut, der es noch nie gesehen hat, das zum ersten Mal dann so alle EPD das so wahrnimmt. Aber ich würde fast in den Raum stellen, du brauchst gar nicht mehr Zeit unbedingt. Also nur ein, zwei Folgen hätten da nicht mal was dran geändert. Ich hätte einfach die Struktur ein bisschen, glaube ich, dann geändert. Weil wir hatten ja auch schon, wir haben Filme besprochen, die gingen 90 Minuten und die haben eine wahnsinnig komplexe, wunderschöne Welt gezeichnet, wo man das Gefühl hat, die lebt wirklich. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Art, wie man es zeigt. Ich glaube, jede Folge, da hätte ich mit 2-3 Minuten, wären das ja einfach nur gewesen, wo man sich mal ein bisschen das Set auch atmen lassen kann. Und das ist für mich gar keine Frage, dass man jetzt 12 Folgen draus gemacht hat, sondern einfach die 8 Folgen, die man hat, einfach ein bisschen anders strukturieren.
Man hätte vielleicht, man hätte dann Sachen rauslassen müssen und man hätte bestimmt, da hätte man bestimmt auch Kritik für geerntet. Ne? Das und das haben wir nicht gesehen und die und weiß ich nicht, Alvida, ob es jetzt Alvida unbedingt gebraucht hätte.
Zum Beispiel,
hätte.
Ja, das einfach raus, ja.
Natürlich ist das für eine Nebenfigur, Corby, sozusagen die Initialzündung und für den Background.
Oder halt Captain Morgan, hätte man, glaube ich,
auch rauslassen
super rausstreichen können. Ja.
Hätte man sich was überlegen müssen, wie man diese Gap füllt, hätte auch
mit
total...
Mit Garp zum Beispiel?
hätte diese Kritik, hätte wahrscheinlich richtig Kritik dafür abbekommen, weil man ja ein wichtiges Element komplett rauslässt. Aber ja.
Ja, aber für mich ist es am Ende, ist es natürlich eine Adaption, und für mich müssen Adaptionen auch für sich alleine stehen und dürfen auch sehr, sehr viel verändern am Grundmaterial, solange man merkt, sie haben eine Grundidee und sie wissen, wo sie hinwollen. Deswegen können sie mich auch ganz, ganz viel rausstreichen, weil anders funktioniert es eben nicht, weil sie nochmal ganz auch andere Serienstrukturen, weil es eben auch in eine Folge dann nicht 24 Minuten geht.
Ja.
Sondern, ja.
Und da sind wir aber wieder, an einem Punkt, da kann man, glaube ich, verschiedene Philosophien anlegen.
Absolut. Ne?
Das kann eine Adoption, wo ich total auf deiner Seite bin, kann eine Adoption was komplett neu machen, und will ich das anders sehen? Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Godzilla. Wo es so viele unterschiedliche Adaptionen mittlerweile gibt, die alle ganz unterschiedlich sind. Und dann wird mal wieder die Sau durchs Dorf getrieben, weil die gut funktioniert hat. Man hat gesehen, 2014, der Godzilla funktioniert gut, dann machen wir halt noch ein Monster Universe draus, was weiß ich. Hat dann man aber dann in Japan wieder gesagt, ne, wir machen jetzt wieder was ganz anderes. Da bin ich total auf deiner Seite. Ich glaube, bei One Piece hat man aber bewusst gesagt, wir gehen diesen Weg nicht, weil es muss auch ein finanzieller Erfolg werden, sonst können wir das in Zukunft komplett lassen mit den Anime-Adaptionen. Ist meine Mutmaßung, ne? Das weiß ich nicht. Dann hat man gesagt, wir versuchen uns schon so nah wie möglich an diesem Material.
Aber dann natürlich wirklich dann die Nostalgie der
Leute anzapft. Genau, wir machen eine Serie, eine nostalgische Serie für Leute, die One Piece kennen, für Leute genau wie uns, die das in der Kindheit hatten. Und dann ist man dem tendenziell auch positiver gegenüber eingestellt. Und das heißt, die Hürde, die man nehmen musste für mich, war nicht, wir machen eine gute Serie, sondern wir machen eine Serie, die gut genug ist, um all die Nostalgiker abzuholen und die da nicht durchfällt. Wie die, wie viele andere Netflix-Anime-Adaptionen vorher durchgefallen ist, ist diese nicht durchgefallen und das war gut genug. Ja. Ist meine, also um es mal pessimistisch zu sehen. So.
Da hat man dann, hat sich auch das deutsche Netflix hat dann auch die besonders wirklich gute Idee gehabt, dann auch die Originalsynchronsprecher wieder zu holen, die noch da sind und die auch noch nicht alt genug sind und immer noch die Stimme ungefähr haben von damals.
Funktioniert
von
eigentlich,
damals
bei,
und
das funktioniert eigentlich bei allen, oder? Bei wem funktioniert es? Also ich meine, gut, bei Zorro, der Original-Synchronsprecher ist 2014, glaube ich, verunglückt und gestorben. Da musste man einen neuen suchen und hat dann die Synchronstimme vom Schauspieler genommen. Aber ich weiß, wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo sie das nicht, weil, wo sie nicht das, die Originalstimme genommen haben, weil gerade auch bei Ruffy zum Beispiel als Kern, der spricht ja die ganze Zeit, glaube ich, im Falsett sowieso, deswegen hört man, dass der Stimme von Ruffy, also Daniel Schlauch, gar nicht an, dass er älter geworden ist, weil er ja sowieso so über, also so übertrieben spricht, kann es nicht, so übertrieben spricht. Und bei den anderen Männerstimmen hört man es ein bisschen, Sanji zum Beispiel, Lysop spricht auch im Falsett, da merkt man es auch nicht. Bei Nami merkt man das schon, dass sie nicht mehr 20 ist, sondern fast 50, aber trotzdem fand ich das eine bessere Entscheidung.
Bei Buggy ist es auch noch, weil ich glaube ich ein recht junger Schauspieler ist, der halt, ich glaube dann, der Synchronsprecher auch dann, glaube ich, an die 60 bestimmt schon ran.
Aber da ist so viel Schminke drauf.
Da ist so viel Schminke drauf.
Buggy, tolle Figur.
Also aber ist auch tolle Figur und auch toller Sprecher, der auch sofort, wenn ich ihn gehört habe, ach ja, genau so klang
Buggy. Ich finde, Buggy funktioniert mit am besten als Nebenfiguren. Ja, also
absolut. Deswegen da auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt und nochmal extra betont, dass es halt eine Nostalgie-Serie auf jeden Fall ist. Aber was ich nochmal auch, wo ich lange drüber nachgedacht habe und ob ich es gut oder eher schlecht finde oder einfach interessant, aber ich glaube, ich finde es eher nicht gut, ist wirklich die, wie die Serie größtenteils gedreht ist, weil ich habe es auch am Anfang, wo die Serie rausgekommen ist, auf Social Media auch ein bisschen gesehen, dass irgendwie gezeigt wurde, dass die Serie sehr, sehr gerne so eine Untersicht benutzt, wo die Kamera leicht unter den Charakteren ist.
Ja.
So, ja, genau, wie es hier schon gezeigt ist. Gerne auch mal, dass nur ein Charakter im Fokus ist. Also diese leichte Froschperspektive, der Hintergrund unscharf und noch ein bisschen Fischauge. Optik mit dazu.
Die Serie ist enorm weitwinklig. Also die haben wahrscheinlich alle 11mm, 13mm Objektive, die sie hatten, irgendwie rausgeholt und die Leute von unten
und ich gefilmt. Bin mir, und warum? Warum also das so extrem zu betonen? Mich hat es irgendwann gefragt, warum macht ihr das? Also ich habe für mich keine, das hat für mich ganz keine Aussage so wirklich oder was man damit wirklich bezwecken würde oder was das irgendwie das Gefühl ändert. Das wirkt für mich am Ende irgendwie so ein bisschen ideenlos. Man wollte es irgendwie so ein bisschen crazy bisschen machen. Mhm. Man nutzt auch manchmal einen Dutch Angle, also so einen schiefen Kamerawinkel. Aber es wirkt nicht wirklich, als hätte man nicht wirklich Idee gehabt, sondern einfach nur, wir machen mal das mal.
Na, ich glaube, erstmal ist es eine Hilfe, um Originalshots wieder also nachzukomponieren. Ne? Bei einer Zeichnung hast du natürlich auch Perspektive, aber du kannst in diesen Shot natürlich enorm viel reinbringen und den komponieren. Das funktioniert, wenn du mit einer 85mm Brennweite, also was relativ nah wirkt, aber was nicht verzerrt oder kaum verzerrt, da kannst du nicht viel reinbringen. Da habe ich dann nur noch das Gesicht. Da habe ich nichts mehr. Und man wollte halt Shots kombinieren, denke ich. Dann passt es natürlich irgendwie auch zu einer Art Bullaugenoptik, wenn man es ganz positiv sehen will, so Schiff-Thema und so weiter.
Ja, okay, ja.
Und ich glaube, auch, also auch wieder nur eine Mutmaßung, um ein bisschen Geld zu sparen, weil ich habe den Eindruck, wenn man mal so Totalen von den Sets sieht, die Sets sind relativ klein. Und die wirken natürlich, wenn du weitwinklig Objektive, wirken die wesentlich größer und dein Charakter sieht so aus, als würde er in einem großen Set drinstehen. Das ist mir beim Barati, also bei dem Laden, in dem Sanji arbeitet, bei dem Restaurant, total aufgefallen. Dieses Barati ist von außen ein riesiger Fisch, also es ist ein Schiff, aber in Fischform, ein riesiger, großer, weiß nicht, was das ist, ein Heilbutt oder irgendwas. Und von drinnen aber, dieser Gastraum, der ist eigentlich, es gibt so eine Totale von oben, der ist winzig, der ist total klein. Das wirkt aber nicht so, weil du mit diesen weitwinkligen Objektiven arbeitest. Also das wären so meine paar Theorien, die ich habe. Wobei ich sagen muss, ich habe auch so meine Probleme mit dieser Art, aber wir sind es natürlich gewohnt, weil jede zweite YouTuberin diesen Look verwendet. Also
aber dadurch wirkt es auch wieder billiger, ne? Weil es natürlich dann mit Internetoptik
Internetoptik, genau. Wenn ihr uns bei YouTube schaut, das, was ihr gerade seht, ist ein 28mm Objektiv. Das ist schon Ultraweitwinkel eigentlich. Und das, was die bei One Piece verwendet haben, sind so, ich schätze mal so 12 Millimeter. Also, wenn wir hier ein 12 Millimeter Objektiv jetzt drauf hätten, dann würdet ihr bei uns bei YouTube fast das ganze Zimmer sehen. Ihr würdet die Lichter sehen, auf jeden Fall die Lampen sehen, die wir hier alle aufgebaut haben. Ihr würdet wahrscheinlich sogar die Tür hier im Raum sehen.
Aber wollt ihr das?
Ja, ihr würdet enorm. Das ist schon sehr weitwinklig. So. Man, also wie gesagt, 85 mm ist so das verzerrungsfreiste. 35, also noch ein bisschen weniger als hier, ist so das, was ihr als Reportageformate kennt. Ne? So was so ein bisschen in Zeitungen immer viel verwendet wird. Und die sind enorm drüber, also fast schon fischaugig. Und Fischauge, weil es dann die Wölbung eben so groß wird, dass sich die Ecken immer weiter... Ihr seht das ja, wir sind eigentlich gar nicht so breit. Ne? Wir sind eigentlich sehr, 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 sehr schlank. Aber weil wir am Bildrand sitzen, ihr seht das, wenn ihr meine Hand seht, die Verzerrung ist... jetzt ist natürlich für alle Podcast-Hörende, müsst ihr leider jetzt mal YouTube anmachen. Ihr müsst jetzt leider mal YouTube anmachen. Das verzerrt immer mehr. Je weiter ich hier sitze, desto verzerrter ist mein Kopf. Und wenn ich jetzt in die Mitte kommen würde... So sieht mein Kopf eigentlich aus.
Jetzt bin ich unscharf. Gott. Egal. So sieht's aus.
Egal. Auf jeden Fall kurzer Exkurs, aber es ist enorm. Ja. Also es ist wirklich enorm und es fällt auch total auf.
Ja, also für mich hat es am Ende nicht ganz zusammengepasst, weil ich, wie gesagt, auch gerne mal eine andere optische Idee gehabt hätte und man dann irgendwie wirklich die Sets irgendwie dann, wie du sagst, halt größer erscheinen ist, als sie eigentlich sind, auch wenn das auch durchaus eine clevere Idee sein kann und auch durchaus eine, das sind, finde ich, das hätte man so für ein, zwei Szenen oder Folgen verwenden können, gerade die Lysop vielleicht Episode, die dann so ein bisschen Horrorelemente bekommt mit so einem Monster quasi, was man die Charaktere durch eine Villa jagt. Ich glaube, da hätte sowas gerade gut funktioniert, so eine Optik. Hat's ja, haben sie natürlich dort auch benutzt, aber sie benutzen es halt für fast alles. Mhm. Und dann die Kämpfe. Letztendlich sind natürlich ein wichtiger Punkt irgendwo, weil es natürlich im Anime eine große Rolle einnimmt. Ich habe noch mal kurz auch in einigen alten Folgen reingeschaut. Und was ja, glaube ich, bei One Piece würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Aber an sich haben ja die One Piece-Kämpfe, und ich habe auch mal einen aktuellen Kampf mir angeschaut, gar nicht so viel Choreografie, wo wirklich mal was dazwischen passiert. Also so mal wirklich 5 Minuten lang wie bei Star Wars, dass sich wirklich die Charaktere gegenseitig hin und her schicken, sondern es wird ganz starke Vorbereitung auf den Schlag und dann enorme inszenatorische Kraft dann in den, wenn der eine wichtige Treffer, wenn der connected, wenn der trifft, das ist das Große. Was dazwischen passiert, dass man sich vorher oder auch eine John Wick-artige Choreografie, wo die Charaktere sich 5-mal irgendwie um sich selber drehen, das ist gar nicht so wichtig und das wird relativ schnell abgehandelt, sondern es kommt wirklich die Vorbereitung des Schlags und der Impact des Schlags. Und dieser eine Schlag, der ist am meisten schon auch schon entscheidend. Oder, und alles, was dazwischen passiert ist, wie vielleicht auch pariert wird, auch bei den Zorro-Kämpfen, dann gegen Falkenauge zum Beispiel, da ist auch im Anime, das ist total zurückgefahren. Ja. Das ist gar nicht mehr so wichtig. So macht's Anime.
Macht natürlich solche überlegenen Gegner wie Falkenauge auch deutlich bedrohlicher, als er jetzt hier in der Netflix-Serie drin
ist. Ne? Ja. Genau, und man hat jetzt halt versucht, in der Netflix-Serie das mehr Choreografie reinzubringen, dass man auch die Zwischenschritte mehr sieht. Da gibt es auch einige schöne Kämpfe, wie ich finde. Auch gerade bei am Ende der letzten Folge, wenn es dann gegen Arlong geht, den Fischmenschen. Aber ich fand es dann auch so, ja gut, das ist, was man machen muss, glaube ich, weil das ist dann, ich glaube, der Vorteil, der dann halt die Realverfilmung hat, weil die halt diese Kämpfe dann realistischer, sage ich mal, oder halbwegs realistischer darstellen lassen kann und halt man das dazwischen auch mal richtig beobachten kann. Aber irgendwie ist es dann, es wirkt dann für mich gerade auch dann durch diese, wie wir jetzt besprochen haben, durch diese Fischaugenoptik dann auch wieder ein bisschen eher wie ein YouTube-Video, wie so ein Stunt-Video. Und halt, da fehlt mir auch so ein bisschen das Besondere.
Ja.
Entweder man macht's noch krasser, die Choreografie, noch länger, das wäre natürlich auch aufwendig, oder man versucht da dann den Anime doch mehr zu imitieren, dass man mehr auf...
Ich würde dir recht geben, weil ich finde, man merkt das besonders bei Ruffy. Also bei Zorro zum Beispiel, da ist es relativ leicht, weil Schwertkämpfe kann man halt choreografieren.
Ja, haben auch Menschen schon sehr viel Erfahrung darin.
Wobei man sagen muss, auch da scheitern sie manchmal, weil Zorro natürlich mit seinen 3 Schwertern und 1 im Mund, das ergibt natürlich im Anime total Sinn und ist total cool, aber das ist in echt ist das komplett unpraktisch und unsinnig. Deswegen meine Theorie, zieht er dieses, also verkämpft er auch nur ein oder zweimal mit drei Schwertern.
Ja. Dann noch ganz.
Bei Nami mit ihrem Stab, das kann man natürlich choreografieren. Auch Sanji mit seinen Kicks und so, das kann man alles choreografieren. Bei Ruffy funktioniert das gar nicht so richtig. Ja. Weil da ist es genau, wie du sagst, dieser eine Punkt, allein die Gum-Gum-Pistole, so sein Standard, würde ich sagen, sein Standardschlag, wo er den Arm nach hinten ganz lange expandiert und dann kommt er zurückgeschnappt und trifft den Gegner. Ich sage jetzt, er expandiert den ganz lange nach hinten und diese Zeit nutzt er ja manchmal und ruft Gum Gum Pistole und
das ist ganz groß.
Das ist ein riesiger Aufbau und dann zack und das funktioniert natürlich ganz schlecht. Ich glaube, deswegen haben sie das auch so ein bisschen zurückgefahren, was die Kämpfe angeht. Also die Kämpfe nehmen natürlich im Anime viel mehr Raum ein und es wird ganz viel von dem, was jetzt über Dialoge, also es wird im Anime auch über Dialoge gemacht, aber was an normal Dialoge nebenbei läuft, da versuchen sie immer so Punkte zu finden, wie man das erklären kann. Ne? Zum Beispiel, wo sie von Captain Black verfolgt werden, wo er durchs Haus läuft und dann findet dort halt der Dialog statt im Kampf, sag ich mal, weil das würde nicht funktionieren. Aber ich finde, sie haben es trotzdem, alles in allem haben sie es ganz gut gelöst. Also es bietet in der zweiten Staffel auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Kämpfe haben mir gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Die waren schon durchaus, also gerade auch durch den Einsatz von Seilen sicherlich, ne, und so ein bisschen klassische, sag ich mal, Anleihen an klassische japanische Kampffilme und so, die sie durchaus gemacht haben, wirkt es auch frischer, finde ich, als viele andere Filme.
Wo ich mir auch bis zum Ende unsicher war, ob sie jetzt Blut zeigen können wollen oder eben nicht.
Das ist,
in der ersten Szene, wo Zorro vorgestellt wird und kurz kämpft, da zerteilt er einfach einen Menschen und das wird auch quasi im Background des Charakters sieht man das auch kurz, da sieht man auch Blut und dann sieht man zwei Körperhälften auseinander. Und dann habe ich gedacht, oh krass, dass man das so macht.
Aber auch nicht so richtig, also stand ja was davor.
Genau, aber man hat schon ein bisschen was gesehen, aber das war tatsächlich auch das Blutigste, was dann von Zorro kam. Ja. Und ansonsten ist es dann total das Wolverine ab 12 Phänomen.
Ich wollte auch gerade sagen, es ist wie, als wollten sie diese 12, die ab 12 Grenze unbedingt
kriegen. Aber das ist ja total sinnlos. Das
ist eigentlich Quatsch bei Netflix.
Total Quatsch, ja. Die müssen eigentlich darauf nicht achten. Also ich hätte es auch schlecht gefunden, wenn sie ab 18 gemacht hätte und quasi die Köpfe fliegen und so und alle in der Blutlache baden.
Aber ich würde auch fast sagen, auch der Manga ist, oder beziehungsweise der Anime ist ein bisschen, wenn es nicht die deutsche gekattete, also zensierte RTL 2-Fassung ist, dann ist der auch brutaler.
Ja, deswegen ein bisschen komisch. Da wirkt das auch ein bisschen mit angezogener Handbremse. Da kannst du, glaube ich, dann auch für die zweite Staffel, die dann gucken, ich glaube auch schon recht erfolgreich war bisher, deswegen die zweite.
Ich denke, eine zweite wird. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen.
Ja, deswegen das kriegen wir auf jeden Fall. Dann wäre noch vielleicht zur Story, weil das dann vielleicht nochmal ganz interessant war. An sich ist es natürlich eine recht simple Geschichte.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht ein Problem, finde ich. Auf jeden Fall, das kann man auch machen. Aber was mir jetzt auch gerade nochmal, da möchte man es jetzt mit meinem jetzigen Wissen und Vorlieben mir anschaue, schon sehr offensichtlich wie simpel gestrickt dann doch Ruffy ist und er am Ende nichts anderes sagen kann, außer glaub an deinen Traum und ich will halt der beste Pirat der Welt werden und das ist so.
Weil die Träume spielen schon eine große
Träume, Rolle. Das ist auch bei allen anderen Charakteren. Jeder der Charaktere hat einen Traum. Das wird am Ende auch nochmal ganz deutlich, wenn das jeder nochmal ausspricht, warum sie das überhaupt machen. Ich will eben das werden, ich will das werden, ich will das mal erreichen. Ist auch okay. Aber mal gucken, wie sie das noch weiter treiben, weil das ist natürlich auch, kann ganz stark sehr repetitiv werden. Das ist mir fast schon halt geworden. Das ist halt gerade auch nur, da hat der Anime auch den Vorteil, dass man da, glaube ich, mehr verzeiht. Und dadurch, dass eben auch die Inszenierung nochmal eine andere ist, als jetzt hier bei der Realverfilmung, wo ich dann schon beim fünften Mal mir gedacht habe, ja, Ruffy, willst du der beste Piratenkönig werden? Das ist, oh, okay, jetzt. Was willst du eigentlich noch? Was sind deine sonstigen Nöte?
Wir haben verstanden, du bist eine sehr ehrliche Haut. Das haben wir verstanden.
Haben wir verstanden. Mhm. Ne? Und auch dann bei Arlong, ich weiß gar nicht, da weiß ich nicht mehr so viel, wie sie es halt damals im Anime gelöst haben, weil Arlong als Charakter wird ja so auch vorgestellt, dass die Fischmenschen als Sklaven gearbeitet haben für die Menschen, dass die ausgenutzt wurden, viele, viele Jahre lang und er jetzt sie befreien möchte. Er möchte jetzt quasi sich das zurückholen, wird aber natürlich als Menschenfresser, Terrorist, Monster gezeigt. Mhm. Weiß ich, jetzt ist auch so eine 0815-Erklärung. Jetzt ist der oppressed wurde, der unterdrückt wurde, ist selber der Unterdrücker und ist selber das Monster. Das ist natürlich, weil am Ende ist es natürlich eine Allegorie auf Sklaventum, auf was es in der realen Welt gegeben hat. Und das ist natürlich, finde ich, die schlimmste und dümmste Entscheidung, ist dann zu sagen, ja, jetzt sind die, haben die Schwarzen, wollen sich jetzt rächen an uns, und sie sind leider jetzt zu den eigenen Monstern geworden, die sie halt, wie sie vorher unterdrückt wurden. Und das ist natürlich auch, wo ich mir heute denke, hätte man
schon,
das nicht...
Hat es auch schon 800 Mal gegeben.
Da gab es diese Geschichte, ne, wo man halt denkt, da will man den Bösewichten ein bisschen Fleisch geben, dass sie interessanter sind, weil man ihnen gibt man eine verständnisvolle Erklärung, warum sie so sind. Okay, sie wurden unterdrückt und jetzt sind sie halt genauso gewaltvoll wie ihre Unterdrücker. Finde ich jetzt auch irgendwie eine sehr simple Art und Weise, das zu erzählen, und eine sehr ärgerliche Art und Weise. Da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht. Ich vermute mal, so ähnlich war es halt auch im Anime. Da hätte man vielleicht, aber hätte ich mir gewünscht, dass man da sich auch entfernt vom Original und vielleicht ein bisschen was Spannenderes erzählt.
Aber da sind wir wieder beim Grundproblem, ne, von dieser Art der Adaption.
Ja.
Würde ich sagen. Du kommst dann da auch nicht raus.
Ja, und wie sehr man dann noch am Ende dann die Weltregierung oder halt die Marine zeichnet, weil sie ja auch schon, das wird ja auch in der Serie auch deutlich, sehr korrupt ist.
Aber das Ding ist ja, das dauert ja auch, also ich sag mal, das dauert halt im Anime, es sind ja hunderte Folgen, bis du da überhaupt mal was von der Weltregierung überhaupt erfährst. Ich weiß gar nicht, ob man von der Weltregierung in den ersten 40 Folgen im Anime überhaupt
bestimmt was gesagt oder so mal, aber was es auch bedeutet. Aber zumindest die Marine wird ja schon vorgestellt, und das ist auch wieder die alte Leier von, ja, die Marine ist nicht so gut und wir haben auch ein paar Probleme, aber es sind halt alles die Bad Apples, die schlechten Leute, die das machen. Und es gibt auch zum Glück auch gute Marine-Leute, und du musst eben ein guter Marine-Typ sein, dann ist das auch alles cool, so genauso wie es halt eben schlechte Piraten gibt und gute Piraten gibt.
Ja.
Und damit ist alles, was es über moralische Fragen gibt, ist geklärt. Und mal gucken, das haben sie natürlich jetzt erstmal eingeführt, das kann man natürlich auch noch brechen und noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen kritisieren, aber zumindest wirkt es bisher nicht so, dass sich da die Serie vielleicht eine Idee hat, wie man sowas noch erzählen kann, weil einfach nur, ja, es gibt die Guten, es gibt die Bösen, wenn du zu den Guten gehörst, ist alles toll, und wenn eben nicht, dann eben nicht.
Ja. Also was mir wieder aufgefallen ist, was für tolle kleine Hintergrundgeschichten eigentlich hinter den Charakteren stehen, und wie viel Tiefe.
Sehr ähnliche aber irgendwie auch.
Ja klar, logisch. Das schweißt sie aber auch zusammen als Strohhutpiraten, ne? Das ist ja sozusagen ihre gemeinsame Motivation. Und das hat mal wieder gezeigt, wie viel solche Hintergrundgeschichten natürlich auch zur Charakterwerdung in so einer Serie beitragen, finde ich. Wobei ich mir auch da nicht immer hundertprozentig sicher war, wie viel meine Nostalgie oder meine nostalgischen Erinnerungen da eine Rolle gespielt haben, dass ich das so gut fand, ne? Weil du hast recht, die sind relativ gleichförmig natürlich.
Aber sie machen Spaß, das ist natürlich gerade die Hauptstrohbande, das sind alles sehr spaßige Charaktere.
Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, es ist die beste Anime-Adaption, Manga-Adaption, die Netflix bis jetzt geliefert hat.
Ja, die Netflix geliefert hat. Die es nicht gibt insgesamt, aber die Netflix geliefert hat.
Naja, das stimmt. Wir haben ja schon häufiger über welche gesprochen, die sehr gut funktionieren, die toll sind. Es gibt aber auch welche, die sind ganz schlecht, die nichts mit Netflix zu tun haben. Ghost in the Shell zum Beispiel.
Ja, aber es gibt auch sehr gute wie Oldboy.
Oldboy. sie haben, glaube ich, ihr Ziel erreicht. Sie werden damit, war ein Boost. Hat viel gekostet, aber hat sich, glaube ich, gelohnt, auch für Netflix finanziell. Wir haben ein paar tolle neue SchauspielerInnen kennengelernt,
die sicherlich
eine große Karriere vor sich haben. Wir werden eine zweite Staffel sehen, denke ich. Ich werde mir eine zweite Staffel auch anschauen. Aber es war trotzdem ein großes nostalgisches Fest, ohne ganz
wäre es interessant,
Tiefe.
Wenn was für uns beide irgendwann die so erfolgreich ist, dass es dann so viele Staffeln gibt, dass die irgendwann das verlassen, was wir dann kennen. Wenn es irgendwann nach der Himmelsinsel und dem Elektrotypen kommt und wir dann gar keine Nostalgie gar nicht mehr haben und dann quasi sehen, ob das dann noch funktioniert. Ja. Ich meine, das dauert noch eine ganze Weile, und gucken, wie sie es dann auch strukturieren. Ja. Ob man quasi schon in der zweiten Staffel dann beim Elektrotypen ist, wäre auch ganz lustig. Aber
eine Serie, die nicht so tief ist wie der East Blue, aber ganz gut funktioniert. Und ganz unterhaltsam ist.
Ja, wenn man das als Kritik gelten. Ja, ich bin, wie gesagt, da wirklich sehr relativ emotionslos und jetzt nicht so begeistert, aber
ich hatte Spaß.
Ja. Wenn man das, ich sag mal, auch irgendwie so ein bisschen schwache Kritik, immer irgendwie so, heißt, ich war in der Kantine und ich habe nicht gekotzt vom Essen. So, ich bin satt.
Aber manchmal, reicht es doch auch. Ich gehe doch auch manchmal einfach nur in die Kantine, um satt zu werden.
Ja.
Ich muss doch nicht jeden
Tag. Aber ist das dein Anspruch?
Nein, ich muss doch aber jeden Tag das absolut Bombensterne essen. Ja, das kann ich mir gar nicht leisten. Darum
geht's ja auch gar nicht. Aber ich will zumindest mit einer Idee, wo ich denke, der Koch, der hat eine kleine Idee, wie er das heute
macht. Sanji hat wieder gezaubert.
Ja, hat wieder mit satt. Aber kein Oregano, wie wir wissen, das mag er
irgendwie. Oregano ist nicht so. Oregano. Das ist was für Bestien. was haltet ihr von One Piece?
Ja.
Schreibt es doch. Seid ihr überhaupt noch Fans? Habt ihr es zum ersten Mal seit langem wieder geguckt? Seid ihr vielleicht sogar diejenigen, die das die mit One Piece gar nichts zu tun haben
und jetzt
das zum ersten
Fans.
Mal schauen?
Auch spannend.
Mal gucken. Sagt mal Bescheid. Schreibt es uns mal. Die Wege kennt ihr auf unserer Website per Mail oder per Instagram.
Ja.
Was gab es sonst noch? Gab es News? Ich habe einen Trailer gesehen, der mich sehr gefreut hat. Der neue Godzilla-Trailer ist da. Und zwar nicht der King of the Monster Monster Wars Godzilla, sondern ein neuer japanischer Godzilla. Godzilla Minus One. Fand ich, also ich wusste vorher noch gar nichts dazu.
Ich auch noch nicht.
Er zeigt ziemlich viel. Er zeigt auch, wie Godzilla aussieht ungefähr. Was ja der letzte sozusagen ein großes Geheimnis drum gemacht, letzte japanische ein großes Geheimnis drum gemacht hat. Er sieht toll aus. Also die Effekte, die im Trailer gezeigt werden,
schon sehr gut. Schon, das sind natürlich auch dann die Money Shots wahrscheinlich jetzt gewesen,
mächtig.
Die halt die besten.
Sicherlich.
Mal gucken, wie dann der Rest des Films
aber aussieht. Wer Marvel gewöhnt ist, wo die Effekte noch nicht mal im fertigen Film zu Ende gerendert sind, geschweige denn im Trailer.
Das stimmt auch wieder, da hast du recht, ja. Da kann man mal froh sein, dass wenigstens für den Trailer jetzt die Shots auf jeden Fall fertig
waren. Und der hat auf jeden Fall kein Budget von einem Marvel-Film gehabt. Also der wird sicherlich ein teurer japanischer Film sein, aber sicherlich, also ich nehme mal an, ich schätze mal so, wie so eine Folge One Piece wird der Film vielleicht gekostet haben.
Ja.
Und der verlässt auch dieses Terrain, was wir bis jetzt so kennen. Das spielt nämlich nicht in unserer aktuellen Zeit, sondern er spielt 1947, glaube ich, also direkt, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Japan ist noch zerstört, also auch sehr zerstört. Bin ich mal gespannt, wie sie das darstellen, weil da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Forschung und so ein Zeug dazu, wie das damals ausgesehen hat, weil Japan nämlich einen ganz anderen Weg gegangen ist als Deutschland. Ich denke, da reden wir in der Folge dann mal drüber, die wir zu diesem Film auf jeden Fall machen werden. Was ich aber total spannend, dieses Minus One bedeutet ja, es wird ja auch im Trailer gesagt, sozusagen Japan wurde in dem Krieg auf Null gesetzt sozusagen.
Und Godzilla ist jetzt
sozusagen die Minus One.
Ja.
Und mal gespannt, was sie machen.
Ja, weil da steckt sehr viel Interessantes.
Ganz viele Shots, die in dem Film drin sind, sind auch aus dem Original Godzilla von 1951.
Ja. Und kann ja auch gerade für Japan nochmal so eine Art Bewältigung oder halt eine Interpretation, Bewältigung sein, wie dieses imperiale Zeitalter und das faschistische Zeitalter, wie das dann dargestellt ist, weil das ja 1947 noch präsent sicherlich war.
Ich bin sehr gespannt.
Deswegen ein sehr spannender Film auf jeden Fall mit vielen Möglichkeiten, wo Godzilla da auf jeden Fall auch wieder zeigt, dass er eben nicht nur Monster ist, das viel platt machen kann, sondern auch ein sehr politischer Film ist.
Ja.
Sehr gesellschaftskritischer oder zumindest sich sehr in dem Gestus von Japan stattfindet. Deswegen auf jeden Fall sehr spannender Film.
Ja, toller Trailer.
Ja.
Haben wir noch irgendwas gesehen?
Nö.
Gut.
Cool.
Damit sind wir durch.
Das war jetzt eine lange Pause.
Ja,
aber das Deck ruft. Wir müssen jetzt langsam mal wieder schrubben.
Deckschrubben ist angesagt. Für euch bedeutet das bis nächste Woche.
Erstmal Pause von uns. Deswegen wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.